Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Sie hören DRS2, am Mikrofon ist Isabel Jacobi. Willkommen zu Kontext. Heute beginnen wir unsere Serie zu den Wahlen in den Vereinigten Staaten. In 5 Sendungen stellen wir 5 Fragen an den zukünftigen Präsidenten der USA. Teil 1. Wer möchten Sie sein, Mr. President? Jeder Präsidentschaftskandidat ist Produkt eines gezielten Branding. Persönlichkeit wird konstruiert, politische Positionen werden korrigiert, auf der Jagd auf kostbare Wählerstimmen. Wer die stärkere Medienpräsenz entwickelt, ist matchentscheidend. Politische Inhalte treten dabei oft in den Hintergrund. Insbesondere in der heißen Phase des Wahlkampfs regiert das Politmarketing und der Werbekrieg am Fernsehen und immer wichtiger im Internet. Hören wir zunächst dem New Yorker Marketingberater Claude Singer zu. Er erklärt, warum Branding im Politgeschäft so wichtig geworden ist.
In the commercial world, if you have a strong brand, you can ask a premium for your products. You can introduce new products and people will trust them.
Wer in der Geschäftswelt eine starke Marke besitzt, kann eine Prämie für sein Produkt verlangen. Oder man kann ein neues Produkt erfolgreich lancieren, weil einem die Kunden vertrauen. In der politischen Welt gewinnt man mehr Wählerstimmen und man kann einen neuen Kandidaten einführen. Dieses Jahr sind die Demokraten etwas höher im Kurs, weil die Republikaner national etwas schlechter dastehen. Und so kann die Muttermarke der Partei ihrem Produkt, dem Kandidaten, helfen. Ja, man kann absolut sagen, dass Kandidaten Produkte sind.
Wer politisiert, verkauft sich und sein politisches Programm. Gutes Branding definiert eine konsistente Botschaft, die sich von der Konkurrenz klar unterscheidet. Branding ist sowohl aus der Welt der Wirtschaft wie der Politik nicht mehr wegzudenken, sagt Claude Singer.
In the commercial world, in the corporate world, branding has been a very successful way of looking at business.
Branding ist ein sehr bewährtes Mittel, um ein Unternehmen zu positionieren. Eine Marke muss eine starke Idee vertreten, wundervolle Symbole entwickeln, sie muss relevant sein und die Menschen ansprechen und, ganz wichtig, eine Marke muss glaubwürdig sein, muss Versprechen halten können. In der politischen Welt ist es dasselbe. Die Kandidaten müssen authentisch wirken, relevant, und sie müssen eine symbolische, emotionale Kraft ausstrahlen, um die Menschen zu bewegen.
Wahlkampffieber in den USA. Am Fernsehen findet eine Werbeschlacht zwischen den Kandidaten statt. Mit Emotionen und prägnanten Slogans wird dabei wahrlich nicht gespart.
What if? What if there was hope instead of fear? Unity instead of division.
Im Werbespot What If, was wenn, wird Obama als Hoffnungsträger der Nation angepriesen.
Barack Obama.
Als einigende Kraft, die ein zerrissenes Amerika versöhnen wird.
We are one people, all of us pledging allegiance to the stars and stripes, all of us defending the United States of America.
John McCain, der hochdekorierte Vietnamheld, setzt auf Patriotismus pur. Haltet zusammen, ruft er Amerika zu.
Keep that faith, keep your courage, stick together, stay strong, do not yield, stand up.
Amerikaner geben niemals auf. Auch John McCain hat nicht aufgegeben, selbst als Kriegsgefangener in Vietnam.
What is your rank? Lieutenant Commander in the Navy. And your official number? 624787.
John McCain. The American president Americans have been waiting for.
I'm John McCain and I approve this message.
Schlagkräftige Selbstporträts in 30 Sekunden. Ob geprüfter Kriegsheld oder liberaler Newcomer, die Hauptbotschaft teilen sich die Opponenten. Wandel in Washington. Denn den Amerikanern geht es nicht gut. Während der Bush-Administration verschuldete sich das Land, die Wirtschaft stürzte in eine Krise, die Arbeitslosigkeit schnellte in die Höhe, der kostspielige Krieg in Irak kostet Leben und viel Geld. Der Durchschnittsamerikaner verdient weniger und bezahlt mehr für Lebensmittel und Benzin. Die Infrastruktur ist marode, kurz und gut, der Status quo lässt zu wünschen übrig. Kein Wunder, dass die republikanische Regierungspartei unter einer Identitätskrise leidet, einem Markenzerfall, wie der Politmarketing-Experte Claude Singer meint.
The Republicans have in recent years had a very well-defined brand.
Die Republikaner hatten in der Vergangenheit eine sehr definierte Marke entwickelt. Sie standen für die Freiheit des Individuums, für die Freiheit des Handels und für ein starkes Militär. Das Problem ist, dass unter George W. Bush von diesen Prinzipien abgewichen wurde. Wir haben mehr Ausgaben, einen größeren Staatsapparat und ein Abenteuer im Irak, das nicht unbedingt in Einklang steht mit konservativer Politik.
So the Republican brand is said to be tarnished.
Nur 25% der Amerikaner sind mit der Politik von George W. Bush einverstanden, ein Popularitätsrekordtief in der Geschichte der USA. Das demokratisch dominierte Parlament steht noch schlechter da. Gerade mal 15% der Amerikaner haben eine positive Haltung gegenüber dem Kongress. Und so stand die Tür weit offen für den demokratischen Sprengkandidaten Barack Obama, der, gerade weil er politisch ein relativ unbeschriebenes Blatt ist, glaubhaft machen konnte, dass er den nötigen Wandel in Washington bringen würde. Und nicht die ehemalige First Lady und Senatorin Hillary Clinton und nicht der republikanische Kandidat John McCain. Der Senator aus Arizona ist zwar ein untypischer, eigenwilliger Parlamentarier, aber mit seinen 26 Jahren Amtszeit ist er halt doch ein Teil des politischen Establishments. Der charismatische Shootingstar Barack Obama verhalf der demokratischen Marke zu einer neuen Eindringlichkeit.
The Democrats under Obama have been able to at least crystallize a message under this heading of change.
Die Demokraten unter Obama haben es geschafft, eine klare Botschaft des Wandels zu formulieren. Wir wollen die Art und Weise, wie in Washington politisiert wird, ändern. Wir wollen politisch andere Prioritäten setzen. Obama gelang es bis vor kurzem, diese Botschaft effizient zu definieren und im Einklang mit der demokratischen Ideologie und Kultur zu halten. Ah, aber dann kam Sarah Palin. Die republikanische Vizepräsidentschaftskandidatin bereitet den Demokraten Kopfschmerzen, vor allem aus einem Grund. Sie hat die republikanische Marke wiederhergestellt.
Mr.
Chairman, Delegates and fellow citizens, I will be honored to accept your nomination for Vice President of the United States.
Die überraschende Nominierung der Gouverneurin aus Alaska ist ein Wendepunkt im Wahlkampf. Ein strategischer Coup der Republikaner, der John McCain zum ersten Mal einen Vorsprung in den Erhebungen brachte.
Sarah Palin represents what conservative Republicans, what Republicans at the heart of the party believe is true.
Sarah Palin repräsentiert, was die meisten Amerikaner glauben. Man muss die Familie und traditionelle Werte hochhalten, man muss den Staat schlank halten und den Markt frei. Sie bringt also die Republikaner zu sich selber zurück, und zwar auf eine spektakuläre Weise, weil sie eine Frau ist. Die Republikaner sind nicht gegen den Wandel an sich, aber sie sind für einen Wandel, den sie für richtig halten. Und Sarah Palin ist eine ausgezeichnete Fürsprecherin für diese Stimmen.
An amazing spokesperson for this voice.
Mit der Nominierung von Sarah Palin konnte der allzu liberale Republikaner John McCain endlich die konservative Wählerbasis mobilisieren. Die Wahl Palins war insbesondere eine Verneigung vor der christlichen Rechten. Als überzeugte Christin ist Palin strikte gegen die Abtreibung, sie zweifelt an Darwins Lehre und hält den Krieg im Irak für eine Mission von Gottes Gnaden. Aber Palin ist mehr als nur eine Einigungsfigur für die republikanische Basis. Sie ist die Inkarnation von Small Town America.
I had the privilege of living most of my life in a small town. I was just your average hockey mom and signed up for the PTA.
Ich hatte das Privileg, den größten Teil meines Lebens in einer Kleinstadt zu verbringen. Ich war eine durchschnittliche Hockeymutter, die sich in einer Elternorganisation engagierte. Ich liebe diese Hockeymütter. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einer Hockeymutter und einem Pitbull? Lippenstift.
Der Auftritt von Palin an der Republikanischen Konvention war ein Marketing-Meisterstück. Hier wurde vor den Augen eines Millionenpublikums eine neue Marke lanciert, die Palin-Marke. Eine durchschnittliche Hockey-Mom, die ihre Kinder zum Sportanlass begleitete, bevor sie in die Politik einstieg und Alaskas Establishment zum Zittern brachte. Als Gouverneurin genießt sie als Reformfigur eine ungemeine Popularität.
Her first symbolic gesture was selling the governor's plane, putting it on eBay, and everybody loves it.
Als erste symbolische Amtshandlung verkaufte sie den Privatjet des Gouverneurs. Sie schrieb ihn auf eBay aus. Das versetzt einfach jedermann in Begeisterung. Ganz Amerika, ungeachtet der politischen Haltung. Der Verzicht auf Machtprivilegien spricht die populistische, urdemokratische Kultur der Amerikaner an. Und natürlich ist sie eine arbeitstätige Mutter. Und jetzt kommt der Hammer, ihr Mann ist Gewerkschafter. Amerikanischer kann man nicht sein. Es war ein Heimspiel. Hier wurde eine Persönlichkeit lanciert, die Amerika anspricht.
Und so geschah es, dass der Medienliebling Barack Obama plötzlich in den Schatten gestellt wurde. Sarah Palin annektierte gleich mehrere liberale Positionen. Den Feminismus, die Solidarität mit der Arbeiterklasse und das Reformpotenzial. Das liberale Lager reagierte konfus. Sollte man Palin ignorieren? Sollte man einen Gegenangriff starten? Die Verlockung war zu groß. Palin kam wie aus dem Nichts. Sie hatte einige politische Positionen, die kaum mehrheitsfähig sind, und sie hatte bis vor einem Jahr keinen Reisepass. Die demokratische Marketingmaschinerie wurde in Gang gesetzt.
She's got to expect this kind of scrutiny, Campbell. She's new on the national scene. This is a terrific story. She put it on eBay. It didn't sell. There wasn't a profit. But she is going to be put under a microscope.
Ins Kreuzfeuer der Kritik kam insbesondere Palins beschränkte politische Erfahrung. Das Obama-Team stellte auch die Frage, wie Palin ihre Politkarriere mit ihren Mutterpflichten unter einen Hut bringen würde. Das Ziel, ihre Glaubwürdigkeit zu unterwandern. Ein entscheidender Fehler, wie der Politmarketing-Experte Claude Singer meint.
It's almost as if the McCain camp set a trap and they fell into it.
Es ist, als ob die McCain-Kampagne den Demokraten eine Falle gestellt hätte. Die Demokraten waren sehr effizient, als sie den Heldenstatus von McCain anerkannten. Genauso sollten sie Palin dafür loben, dass sie Mutterschaft und Karriere unter einen Hut bringt. Sie sollten sagen, das ist eine Frau, die wir bewundern und unterstützen.
Mit Palin haben die Republikaner ein starkes Gegenmittel für Obama gefunden. Die Aufgabe des demokratischen Senators ist es nun, sein Brand, seine Marke wieder zu beleben. Eine Marke, die bis vor kurzem unbesiegbar schien.
Die Leute waren fasziniert von der Idee, dass Obama die Vereinigten Staaten auf dem Weltparkett repräsentieren könnte. Nur schon sein Gesicht, ein junger, schwarzer Mann, der Empathie für die ganze Weltbevölkerung ausstrahlt, wäre ein unglaublicher Vorteil im PR-Krieg, in dem sich Amerika global befindet. Ich glaube, dass die Republikaner ursprünglich dachten, Obama kann man nicht besiegen. Hillary Clinton hielt Obama ganz sicher für einen Albtraum, weil er all die wundervollen Qualitäten hat. Aber wie man sieht, reicht das vielleicht nicht ganz. Er muss wohl mehr Tiefe entwickeln, um die Wahlen zu gewinnen. Aber er stürmte die Szene, einfach weil er so ist, wie er ist.
Claude Singer empfiehlt, dass Obama zurück zu den Inhalten finden sollte, die ihn wirklich von McCain unterscheiden. Die ungenügende Krankenversicherung und die marode Wirtschaft. Dabei könnte ihm die Finanzkrise an der Wall Street behilflich sein. Die Wall Street gilt allgemein als republikanisch orientierte Institution und John McCain behauptet nach wie vor, der amerikanischen Ökonomie gehe es an sich gut. Tatsächlich lancierte Obama letzte Woche, einen Tag nach dem Börsensturz, einen Werbespot am nationalen Fernsehen. Darin stottert John McCain wiederholt den Satz, das Fundament unserer Wirtschaft ist stark.
The fundamentals of our economy are strong. The fundamentals of our economy are strong.
I'm Barack Obama and I approve this message.
Längst ist der amerikanische Wahlkampf in die gewohnten Niederungen abgesunken, obwohl beide Kandidaten zunächst schworen, saubere Kampagnen zu führen. Doch diesen Sommer, kurz nach den Vorwahlen, begann die Schmutzschlacht. Go Dirty heißt das im amerikanischen Politjargon. Go Dirty ist die dunkle Kehrseite des Branding. Man versucht, den Gegner schlecht zu machen, seine Marke zu unterwandern. Die erste richtig gemeine Fernsehwerbung hieß Celebrity, kreiert von der McCain-Kampagne. Darin wird der populäre Obama, der gerade von seiner Europa-Tour zurückkam, mit Britney Spears und Paris Hilton verglichen.
Celebrity? Yes. Ready to lead? No.
Berühmt ja, bereit zu führen? Nein, intoniert eine Frauenstimme zu Bildern von Spears, Hilton und Obama. Stattdessen höhere Steuern und Benzinpreise für alle. Ein ökonomisches Desaster, lautet das Fazit.
Higher taxes, higher gas prices, economic disaster. That's the real Obama.
Der Wahrheitsgehalt von den aggressiven Werbespots beider Kandidaten ist minim. Die Webseite factcheck.com untersucht die TV-Propaganda im Wahlkampf. Resultat: Je heißer die Wahlkampfphase, desto tiefer das ethische Niveau beider Kandidaturen. In den USA wird mit wenig Skrupel auf die Propagandapauke gehauen. Das hat Tradition.
Ike for President, Ike for President, Ike for President, Ike for President. You like Ike, I like Ike. Everybody likes Ike for President. Hang out the banner, beat the drum. We'll take Ike to Washington.
In Queens bei New York befindet sich das Museum of the Moving Image. Die Sammlung The Living Room Candidate, der Wohnzimmerkandidat, dokumentiert die Geschichte der Fernsehpropaganda im amerikanischen Wahlkampf. Dwight Eisenhowers TV-Spot machte den Anfang, wie Kurator David Schwartz erklärt.
Dwight Eisenhower was the Republican candidate in 1952 and he had Madison Avenue advertising.
Dwight Eisenhower war der republikanische Kandidat 1952 und die Stars der Werbebranche der Madison Avenue unterstützen ihn. Das war das Jahr, als rund 20 Millionen Amerikaner einen Fernseher besaßen. 1948 war das noch nicht so. Die Eisenhower-Kampagne gab viel Geld für Werbespots aus, während der demokratische Opponent Stevenson 30-minütige Reden laufen ließ, denen niemand zuhörte. Eisenhowers Spots hingegen waren sehr effizient. Nach der beliebten TV-Show I Love Lucy sahen die Zuschauer den Spot I Like Ike.
I Like Ike would come on, you know, the Eisenhower ad.
We'll take Ike to Washington. We'll take Ike to Washington.
Now is the time for all good Americans to come to the aid of their country. Vote for Eisenhower.
Das Zeitalter der 30-sekündigen Werbebotschaften hatte begonnen. Und doch ging es mehr als ein Jahrzehnt, bis die Politstrategen das destruktive Potenzial negativer Werbung entdeckten. 1964 standen sich der demokratische Amtsinhaber Lyndon B. Johnson und der ultrarechte Herausforderer Barry Goldwater gegenüber. Goldwater befürwortete unter anderem den taktischen Einsatz nuklearer Waffen im Vietnam. Die Johnson-Kampagne zeigte einen Werbespot, der in die Geschichte der Politwerbung einging. Ein blondes Mädchen zupft an den Blättern einer Margerite. Plötzlich ertönt ein Countdown. Dann steigt ein Atompilz auf.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Die suggerierte Botschaft: Wer Barry Goldwater wählt, stimmt für einen Nuklearkrieg. Der Werbespot war ein entscheidender Wendepunkt im Wahlkampf von 1964. Seither gehört die Schlammschlacht am Fernsehen zum Inventar einer amerikanischen Wahlkampfkampagne. Ein Höhepunkt der Negativität war der Wahlkampf von 1988 zwischen George Bush und Michael Dukakis.
Bush lag am Anfang des Wahlkampfs in Umfragen weit zurück. Die Bush-Kampagne versuchte, Dukakis als gefährlichen Liberalen zu porträtieren, ein beliebtes Thema in vielen republikanischen Werbespots. Auf Liberale muss man aufpassen, weil sie links außen vom Mainstream sind.
Bush and Dukakis on crime. Bush supports the death penalty for first-degree murderers. Dukakis not only opposes the death penalty, he allowed first-degree murderers to have weekend passes from prison. One was Willie Horton, who murdered a boy in a robbery, stabbing him 19 times.
There was one ad that basically said that Dukakis was responsible for letting dangerous.
Da gab es eine Werbung, die Dukakis beschuldigte, er beurlaube gefährliche Afroamerikaner von der Haft. Das war der berühmte Willie Horton TV-Spot. Bush spielte bewusst mit rassistischen Ängsten.
And it really played on racial fears.
Obwohl Negativwerbung immer wieder als unsauberes Mittel kritisiert wird, sie funktioniert. Das beweisen die Resultate, sagt David Schwarz vom Museum of the Moving Image.
The 1988 election was really turned around, I think, by these negative ads.
Der Wahlkampf von 1988 erlebte wegen der Negativwerbung eine Kehrtwende. Dasselbe 2004, Bush versus Kerry. George W. Bush hatte anfänglich schlechte Umfrageergebnisse, bis seine Kampagne beschloss, John Kerry unaufhörlich zu attackieren. Die meisten TV-Spots 2004 waren negativ, zeichneten Kerry als liberalen Wendehals. Dann gab es auch unabhängige Gruppierungen wie die Vietnam-Veteranen gegen Kerry, die seinen Status als Kriegshelden in Zweifel zogen. So kehrten die Republikaner einen Pluspunkt von Kerry, nämlich dass er ein dekorierter Vietnam-Veteran ist, gegen ihn.
John Kerry wollte sich nicht auf das Niveau herunterlassen und übte vornehme Zurückhaltung, was ihn ultimativ den Sieg kostete. Ganz anders Barack Obama. Der Senator aus Illinois weiß, dass eine passive Haltung im Imagekrieg katastrophale Auswirkungen haben kann. Dank seiner gut geölten Fundraising-Maschine kann er Millionen von Dollar in Anti-McCain-TV-Spots im ganzen Land pumpen. In diesem Wahlkampf werden die Kandidaten schätzungsweise mehr als 1 Milliarde Dollar in TV-Spots investieren. Der Tiefe der Diskussion dient die Image-Schlacht am Fernsehen sicher nicht, sagt David Schwarz.
Well, I think there is a trivialization that happens in politics.
Die Politik wird trivialisiert. Es ist deprimierend, dass viele Leute Werbung als Informationsquelle benutzen. TV-Spots sind nicht verlässlich, aber sie funktionieren, indem sie die Zuschauer meinen lassen, sie lernten etwas über die politische Position der Kandidaten.
2008 wird nicht nur als Jahr der besonders aggressiven Propaganda in die Geschichte eingehen. Noch nie zuvor wurde das Internet so professionell als Marketingmittel gebraucht. Was neue Medien anbelangt, habe die Obama-Kampagne neue Standards gesetzt, sagt Simon Rosenberg. Er ist Direktor des demokratischen Think Tanks New Politics Institute.
Die Obama-Kampagne hat bisher über 2 Millionen Geldgeber mobilisiert und verfügt über eine Datenbank von 12 Millionen Anhängern. Noch nie hat ein Wahlkampfkomitee eine derartige Basisbewegung organisiert und jetzt benutzt die Obama-Kampagne diese Anhänger, um an Türen zu klopfen oder per Internet virale Kommunikation zu leisten. Die Art und Weise, wie wir uns organisieren, hat sich völlig verändert. Im 20. Jahrhundert bestand eine Kampagne aus einem Präsidentschaftskandidaten, ein paar Auftritten in Flughäfen, ein paar Werbespots und 200 Mitarbeitern. Heute engagieren sich 10 bis 15 Millionen Anhänger für einen Kandidaten. Dieses Modell sehen wir zum ersten Mal in den Wahlen von 2008.
Die Webseite von Barack Obama ist ein Paradebeispiel für die neue Methode, im virtuellen Schneeballeffekt Wähler zu mobilisieren. MyBarackObama.com dient als Kommunikationsplattform für alle Obama-Anhänger. Der Besucher der Webseite wird dazu aufgefordert, Telefonate zu machen, Geld zu spenden, Fundraising zu betreiben. So wird jeder gewählte User zum Verbündeten gemacht. Das Internet mit seinen Blogs und sozialen Netzwerken multipliziert die Vielfalt der Stimmen, die Einfluss auf eine Wahlkampagne nehmen. Doch kontrollieren lässt sich die Blogosphäre auch von den gewieftesten Politstrategen nicht.
Man kann die Blogosphäre nicht kontrollieren, genauso wie man Bürger nicht kontrollieren kann. Man kann sie beeinflussen, man kann sie mit Informationen füttern, man kann sie mobilisieren, aber man kann sie nicht kontrollieren. Der Wähler von heute ist ein TV-Konsument. Wenn ihm die Show nicht passt, wechselt er den Kanal.
Die Welt der Medien ist dicht und dichter geworden mit 24-stündigen News-Programmen, dem Internet und seinen unzähligen Informationsforen. Umso schwerer ist es für die Kandidaten, auf dieser Vielzahl von Kommunikationskanälen eine einheitliche Botschaft zu behalten. Unklar ist auch, ob das virale Marketing notwendigerweise zu einer höheren Wählerbeteiligung führen wird oder zu einer Veränderung der Wählerdemografie. Simon Rosenberg vom New Policy Institute ist zuversichtlich.
Die Wählerbeteiligung könnte in die Höhe schnellen. Dieses Phänomen haben wir in den Vorwahlen beobachten können. Barack Obama hat in Virginia, in einem hart umkämpften Staat, in den Vorwahlen mehr Stimmen erhalten als alle republikanischen Kandidaten zusammen. Insgesamt beteiligten sich doppelt so viele Demokraten in den Vorwahlen wie Republikaner.
Es ist die Hoffnung der Demokraten, dass der Einsatz von neuen Medien ihrem Kandidaten einen Vorteil verschaffen wird. Doch gilt zu bedenken, dass auch die Konservativen durchaus die Klaviatur des Internetmarketings beherrschen. Die christliche Rechte benutzt das Internet rege als Plattform. Schon Monate vor der Nominierung von Sarah Palin als Vizepräsidentschaftskandidatin lobbyierte die christliche Rechte für die Gouverneurin aus Alaska. Präsidentschaftskandidaten wurden schon zu Zeiten Abraham Lincolns vermarktet. Doch wie sich die neuen Medien auf das Wahlverhalten auswirken, dafür sind die kommenden Wahlen im November ein wichtiger Prüfstein.
Washington's broken. John McCain knows it. We're worse off than we were 4 years ago.
So I've seen the power of opportunity in America when it's working. I've lived it. If we don't let narrow interests capture the agenda in Washington, there's no problem we cannot solve.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.